Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Zietgen, und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin.
Moin.
Lass uns mal über Content-Ziele sprechen.
Okay.
Das haben wir uns ja für heute vorgenommen. Wir wollen mal drüber reden, was für unterschiedliche Ziele die verschiedenen Arten von Content auf einer Website denn überhaupt haben. Und relevant ist es eigentlich deshalb, weil wir im Tracking und in der Erfolgsauswertung natürlich dann unterschiedliche Ziele haben. Kurz zur Definition, weil wir da in der Vorbesprechung auch kurz schon drüber gestolpert sind. Wir würden jetzt einfach mal als Content bezeichnen, alles, was auf einer Website drauf ist. Nicht nur die Definition, die ich sonst immer so im Kopf habe, nämlich, dass es sich eher dann so um Ratgeber und längere Content-Pieces handelt, sondern alles, was auf einer Website ist. Das heißt, wir beziehen da auch Produktseiten mit ein, Kategorieseiten. Und da haben wir natürlich immer unterschiedliche Ziele. Lass uns mal kurz drüber sprechen, was wir für KPIs grundsätzlich verfolgen können, um erfolgreich auszuwerten. Und dann, wenn wir über die verschiedenen Content-Arten reden, können wir die ja immer zuweisen. Ich würde einfach mal reinwerfen, wir haben natürlich Traffic, wir haben, also Traffic meine ich jetzt natürlich in Bezug auf Klicks, die über Google passiert sind, weil das ist beim SEO ja unser Ziel.
Ja.
Dann haben wir natürlich direkte Conversions, wenn wir Dienstleister sind, wenn wir Newsletter-Opt-ins zählen und solche Dinge. Oder auch direkte Verkäufe, wenn wir ein Shop sind oder ähnliches. Das wären so die drei Haupt-KPIs, die mir so einfallen. Hast du noch mehr, die du trackst?
Nö, eigentlich nicht. Also halt klar, Umsatz im E-Com-Bereich und so. Du kannst zum Beispiel bei Kategorien, macht es halt noch Sinn, die Conversion Rates zu beobachten oder zu betrachten. Im Sinne von, okay, geht der Traffic, der jetzt auf der Kategorieseite landet, weiter auf die Produktseiten oder springen die wieder ab, ne? Also Absprungsraten und so weiter. So ein paar andere Sachen kann man da schon noch mit reinnehmen, um halt auch zu prüfen, ne? Wenn ich jetzt eine Kategorie angepasst habe, bleiben die Klicks stabil? Okay, aber werden zum Beispiel die Conversions geringer, weil die Leute wieder abspringen. Das heißt also, ne, die klicken zwar schon über die Google-Suche auf meine Kategorie, springen dann aber nach einer Minute wieder ab, ohne weiterzugehen. Das kann ich ja alles mit meinen Analytics-Tools nachvollziehen. Und das wäre dann zum Beispiel eine Optimierung, die dann auch letztendlich kein gutes Ergebnis ist, weil ich will ja, dass die Kategorieseiten konvertieren auf die Produktseiten. Ne, also da kann man dann Sachen auch kombinieren, aber im Endeffekt, das, was du genannt hast, ist völlig ausreichend im ersten Schritt.
Und je nachdem, was für ein Ziel wir haben, müssen wir natürlich auch bedenken, wie wir die Seite aufbauen und welche Elemente wir da nutzen. Ne? Das geht bei der Struktur los. Wie bauen wir die Inhalte auf? Wie bauen wir die Call-to-Actions auf? Wie viele Call-to-Actions haben wir? Wohin führen die? Aber es geht ja auch weiter bis zu Sachen wie Pop-Ups. Also ein Pop-Up zu benutzen, zum Beispiel auf einer Produktseite, macht häufig keinen Sinn. Kann eher die Leute davon abhalten, dann zu kaufen, weil die sind ja schon auf der Produktseite angekommen.
Ja.
Während ein Pop-up auf einer Ratgeberseite, die eher im Bottom-Funnel unterwegs ist und zu Produkten oder über Produkte schreibt, sehr nützlich sein kann in Form von, wir machen Pop-up, hier sind die passenden Produkte dazu oder hier klassisches Pain-Aufbau, was ist das Problem und so weiter. Da macht es dann definitiv mehr Sinn, sowas drin zu haben. Aber das sind eben Sachen und das sind Fragen, die müssen wir uns stellen und die hängen dann auch mit dem SEO zusammen. Natürlich, wie üblich, ist SEO nicht nur die Leute irgendwie von Google auf unsere Seite zu kriegen, sondern erfolgreiches SEO spielt dann ja auch mit Sachen wie Conversion Rate Optimierung, Webdesign. Wir sprechen da ja häufig drüber, dass das alles im SEO vereint ist. Und das sind große Dinge, die wir eben betrachten müssen, wenn wir die Content-Ziele uns einplanen und vorstellen.
Ja, also das Ding ist halt, was wir auch heute in der Folge auf jeden Fall auch nochmal mit auf den Weg geben wollen, ist halt die Bedeutung von Zielen. Nicht nur, okay, ich möchte halt mehr Umsatz im SEO machen, ich möchte mehr Traffic generieren, sondern das Ganze dann auch nochmal runterzubrechen auf den Content. Ne? Content XY soll dieses Ziel erfüllen oder auch der ganze gesamte Bereich. Ne? Mein Ratgeberbereich soll Ziel 1, 2, 3 erfüllen. Und aus diesen Zielen ergeben sich halt wiederum konkrete Maßnahmen, die je nach dem, wie du das Ziel oder was für Ziele du definiert hast, sich auch unterscheiden können. Ne? Und deswegen ist es halt so unbedingt notwendig und auch so extrem wichtig, dass man sich überhaupt erstmal Gedanken macht, welche Ziele ich denn mit dem Content verfolge. Ne? Weil das machen die meisten nicht. Die sagen, ja gut, wir machen halt Ratgeber, ja, weil wir halt Traffic bekommen wollen und wir wollen halt gut ranken und so. Das ist aber kein strategisches Ziel. Ne? muss zum Beispiel Gedanken machen, ne? Wir wollen in den nächsten 6 Monaten den Traffic im Ratgeberbereich mit Themen XY um 25% steigern. Zweites Ziel wäre dann den Umsatz über die Ratgeberseiten, der dann auf Produktseiten kommt, weil wir den eben unsere Produkte oder meine Dienstleistung im Ratgeber platzieren, wollen wir dann auch nochmal um 12% steigern, ne? Das sind konkrete Ziele, die man sich dann zum Beispiel setzen muss, um dann dementsprechend auch die Maßnahmen abzuleiten. Weil wenn du jetzt sagst, du möchtest den Umsatz über die Ratgeber etwas pushen oder zusätzlichen Umsatzkanal über den Ratgeberbereich aufbauen, dann musst du natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute konvertieren können. Das heißt, du musst dein Angebot pitchen, du musst ein Call to Action einbauen, vielleicht nicht nur am Ende des Beitrags, so Richtung Kommentare und Footerbereich, sondern wirklich mal direkt im Fließtext, im ersten Drittel, in der Mitte und dann auch mal spielen, dann nochmal vielleicht noch einen zweiten oder dritten Call to Action im letzten Drittel des Beitrags und dann zu schauen, wie verhalten sich die Kennzahlen. Ändert sich der Traffic negativ oder positiv? Ändern sich die Conversion Rates? Kriegst du wirklich mehr Anfragen? Oder verkaufst du wirklich mehr Produkte über die Ratgeber? All das kannst du ja danach nachher messen, aber deswegen ist es unbedingt notwendig, dass du dir Gedanken machst, welches Ziel die Content-Arten oder die Inhalte letztendlich oder welche Ziele du für die Inhalte verfolgst. Ne, das ist so unfassbar wichtig.
Bevor wir dann ganz detailliert mal in die Praxisbeispiele kommen, würde ich noch mit reinwerfen, dass, was wir auch häufig wiederholen, Traffic an sich ist selten das beste Ziel. Also ich würde sagen, im SEO ist Traffic als Ziel eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man sagt, wir wollen wirklich die Branche in Anführungszeichen übernehmen, angehen, als Autorität wahrgenommen werden. Klar, da brauchen wir Traffic, da brauchen wir auch Masse an Inhalten, hochqualitative natürlich, aber trotzdem auch viele Inhalte. Und ansonsten aber sind 10 Besucher, von denen 5 konvertieren, besser als 100 Besucher, von denen einer konvertiert. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir vorsichtig sind mit dem Traffic als Hauptziel oder als einziges Ziel. Wichtiger ist am Ende, was passiert mit den Leuten auf der Seite, was passiert, wie ist die Auswirkung auf mein Business.
Genau.
Und deswegen ist Traffic selten das beste Ziel. Aber dazu kommen wir und ich würde das direkt als Übergang nutzen. Lass uns mal über Ratgeberbereiche sprechen, bevor wir im Anschluss zu E-Com übergehen.
Ja.
Und im Content-Bereich von Ratgebern haben wir ja im Prinzip, wenn wir es in 2 teilen, wir könnten es auch 3 teilen, aber wenn wir es 2 teilen, haben wir Bottom-Funnel und Top-Funnel. Ne? Die klassischen Einteilung Bottom-Funnel heißt, man ist vom Thema sehr nah an einer Conversion, an einem Kauf, an einem Umsatz. Top-Funnel heißt, man ist noch sehr allgemein. Da ist schon mal eine riesige Unterscheidung im Ziel und dessen muss man sich bewusst sein, weil wenn wir anfangen, unsere SEO-Strategie zu entwickeln, dann beinhaltet es ja sehr häufig, dass wir eine Recherche machen, eine Themenrecherche und dann bauen wir Cluster auf. Und innerhalb dieser Cluster und Content-Hubs, die wir dann recherchieren, haben wir nicht ein Ziel. Also wir haben nicht für einen Cluster ein Ziel, nämlich, keine Ahnung, mehr Umsatz oder mehr Traffic, sondern innerhalb dieses Clusters oder dieses Content-Hubs müssen wir dann wirklich individualisiert auf die einzelnen Content-Pieces runterbrechen, was die Ziele sind. Denn, wie gesagt, wir haben Top-Funnel-Inhalte und wir haben Bottom-Funnel-Inhalte. Und für Top-Funnel könnten wir uns definieren, wir wollen viel Traffic bekommen und die Leute, sagen wir einfach mal beispielhaft, in Newsletter reinbringen, um ihnen im Newsletter die Leute dann weiter zu bespielen mit Werbung, um sie dann zu Käufern zu machen irgendwann. Und wir haben aber auch gleichzeitig dann Bottom-Funnel-Inhalte, die sind sehr nah an einer Conversion, sehr nah an einem Produkt, das wir haben. Da wollen wir gar nicht Opt-ins machen für ein Newsletter, sondern wir wollen direkt auf die Kategorie- oder Produktseite verlinken, wenn wir sowas haben, oder auf unsere Dienstleistung, Kontaktformular, whatever. Und da ist das Ziel dann nicht unbedingt in erster Linie viel Traffic zu bekommen. Ich meine, Bottom-Funnel zeichnet sich dadurch ja auch teilweise aus, dass du wenig Traffic kriegst und wichtig ist auch nicht viel Traffic, sondern viele Conversions und den richtigen Traffic zu bekommen. Das heißt, wir haben schon innerhalb dieser Content-Hubs mehrere Ziele und auch mehrere KPIs, die wir verfolgen und ich würde jetzt einfach mal verallgemeinert sagen und darfst dann gern sagen, ob du da anderer Meinung bist, dass die meisten Top-Funnel-Inhalte in erster Linie natürlich das Ziel haben, Autorität zu bekommen, das Branding voranzutreiben, in der Branche sichtbar zu werden für die Kunden, aber auch für die Konkurrenz, ne? Man will ja auch Druck machen. Und da ist häufig dann das Ziel, schon viel Traffic zu bekommen, weil das ist Branding. Viele Leute sollen die Marke sehen. Das heißt, hier wäre es dann auch wichtig, Je nachdem, wie deine Seite aufgebaut ist und was am Ende dein Produkt oder dein Ansatz ist, wie du Umsatz machst, Opt-ins einzubauen für Newsletter, deine Marke immer wieder darzustellen, Personal Brands von Experten, die bei dir arbeiten, darzustellen, dass die Leute immer wieder gesehen werden. Und das sind dann ja alles Sachen, die man auch wieder messen kann. Nicht nur durch Traffic, sondern auch durch Scrolltiefe vielleicht, wenn ich weiter unten noch jemanden noch was Wichtiges darstelle. Und das wäre, würde ich sagen, Teil 1 im Top-Funnel, dass wir darauf gehen, wenn Branding und Autorität unser Ziel ist, dass wir hier viel Traffic bekommen, der möglichst auch nicht unbedingt eine lange Verweildauer hat, aber weit scrollt, wenn wichtige Inhalte auch weiter unten kommen und vor allen Dingen, wie üblich bei allen Inhalten, die wir haben, dass die Leute, die auf die Seite kommen, ihre Intention wahrgenommen fühlen und ihre Problemlösung präsentiert kriegen auf möglichst schnelle Art. Ne?
Ja.
Hast du dem was hinzuzufügen beim Top-Funnel oder eine andere Meinung?
Nee, ich habe jetzt keine andere Meinung. Du hast schon gesagt, ne, es geht einfach darum, so ein bisschen den Funnel zu öffnen, den Sales-Funnel, auch wenn es immer so ein bisschen dieses typische Coaching-Gewäsch ist, aber es ist wirklich so, ne? Du öffnest dein Funnel und sorgst halt dafür, dass deine Inhalte erstmal Traffic oder dass deine Website erstmal Traffic bekommt, damit die Leute schon einen ersten Touchpoint mit deiner Marke haben. Ne? Zum Beispiel, du bietest irgendwie ein SaaS-Produkt an und du willst jetzt erstmal, dass die Leute überhaupt sich ein bisschen informieren über ein bestimmtes Thema XY und dann zwangsläufig sehen, ah, okay, das ist jetzt die Marke XY mit dem Logo und so, ich lese den Beitrag, okay, cool, ne? Und unterbewusst bist du schon mal so ein bisschen im Kopf drin. Dann hast du noch einen Beitrag zu einem anderen Thema und noch mehr Beiträge zu anderen Themen. Und immer wieder kommen die Leute auf deine Beiträge und fangen an, so ein bisschen dich kennenzulernen, sozusagen, in Anführungsstrichen, als Marke. Wissen, okay, die machen gute Inhalte oder der Autor macht gute Inhalte, der arbeitet dort. Und lernen so ein bisschen das Unternehmen sozusagen kennen, ne, rein aus der Content-Perspektive. Und diesen Traffic, und deswegen haben wir auch gesagt, oder hast du ja auch gesagt, Traffic als alleiniges Ziel, Selbstziel ist kein gutes Ziel, es ist auch wirklich so. Und diesen Traffic nehmen wir dann, um im nächsten Step die bisschen weit in den Funnel zu pushen, ne, und kommen dann auf Inhalte, die etwas näher an einer finalen Conversion dran sind, zum Beispiel, ne, einen Termin zu buchen, um die Software kennenzulernen, eine Demo zu vereinbaren oder sonst was, kostenlosen Trial zu starten. Und das können wir jetzt nicht unbedingt direkt im ersten Schritt, wenn der jetzt einen Beitrag von uns gelesen hat, ne, im Top-Funnel, ne, was ist Projektmanagement? Da wird keiner, der das googelt, wird direkt im nächsten Step sagen, ja, ich brauche jetzt eine Software, mit dem ich mein Projektmanagement aufsetzen kann. Kommt mir jetzt gerade spontan, weil ich vorhin in Asana was gemacht habe. Und deswegen ist das so wichtig, dass man sich da die richtigen Ziele klar macht und dementsprechend aber auch sich nicht nur auf ein Ziel fokussiert, eben jetzt nur der reine Traffic, sondern eben versucht, mit dem Traffic wirklich zu arbeiten und daraus dann praktisch Erfolge zu erzielen, was über den Traffic hinausgeht. Ne? Du hast ja gesagt, Leads, Conversions und so weiter und so fort.
Und das kann ja auch einfach ein Klick auf einen weiteren Inhalt sein. Also genau, unsere Kundenreise, die wir uns vorstellen für unseren Kunden, und wir sollten uns immer vorstellen, was der Kunde machen soll, weil wir müssen dem Kunden genau zeigen oder dem Seitenbesucher genau zeigen und vorgeben und ihn auch ein bisschen einengen in dem, was er machen soll. Und bei dem Beispiel könnten wir das ja super übertragen, um jetzt von dem Top-Funnel zum Bottom-Funnel zu kommen, ja, indem wir sagen, wir haben für eine Produktmanagement-Software-as-a-Service oder ein Tool, haben wir einen Inhalt, in dem wird drüber geschrieben, warum sowas sinnvoll ist, warum man das braucht, wenn man, keine Ahnung, in großen Teams arbeitet. Und innerhalb dieses Inhalts verlinkt man immer wieder auf einen weiteren ein weiteres Content-Piece, das dann im Funnel schon etwas tiefer ist, vielleicht sogar direkt ein Bottom-Funnel-Thema ist. Ja. Also ein Ratgeber, wie du mit Asana einen Gantt-Chart aufbaust, um deine zeitlichen Ressourcen zu planen. Ich brabbel jetzt irgendwas dahin, aber das wäre ja schon deutlich näher an einer Conversion als eine grobe Übersicht, wofür ist ein Projektmanagement-Tool in großen Teams überhaupt da.
Genau.
Und da wäre dann natürlich bei diesem Top-Funnel-Thema unser Ziel, möglicherweise in dem Szenario, dass wir nicht unbedingt ganz viel Traffic nur generieren, sondern dass wir möglichst viel Traffic generieren auf diese Seite, der dann sich weiterklickt auf diese nächste Seite. Und auf dieser nächsten Seite sind wir dann im Bottom-Funnel. Wir sagen einfach mal, es ist Bottom-Funnel. Ne? Also erschießt uns nicht, wenn ihr jetzt sagen würdet, es wäre Mid-Funnel, ist auch in Ordnung. Aber da kommen wir dann schon näher an die Conversion. Und da sind dann auch unsere KPIs wieder andere, die wir betrachten sollten, weil dort sollten wir dann vielleicht messen, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, wie viele Leute tragen sich für unseren 30-Tage-Test ein und erstellen einen Account oder melden sich bei uns oder was auch immer da eben das Ziel ist. Und gleichzeitig haben wir dort natürlich aber auch trotzdem noch den Hintergedanken, dass ja auch diese Seite direkt rankt und wir somit auch da direkt Traffic bekommen. Aber hier ist dann eben, wie gesagt, der absolute Traffic nicht mehr so relevant wie im Top-Funnel, sondern es ist relevanter, dass wir den richtigen Traffic kriegen, die richtigen Menschen auf unsere Seite ziehen und eine möglichst hohe Conversion-Rate erreichen, die eben dann ja direkt einen, sag ich mal, Business-Impact hat für uns. Das vorher ist auch eine Conversion, ne? Jemand kommt in Top-Funnel, klickt auf einen Link und kommt dann in den Bottom-Funnel rein, aber es hat noch keinen direkten Impact auf unser Business. Und das ist ja das, was wir am Ende erreichen wollen. Das heißt, hier ändert sich dann die KPI im generellen Tracking, aber auch im SEO-Tracking. Wir müssen gar nicht mehr so viel Traffic auf diese Seite ziehen, sondern es geht um die Conversion Rate und dann um die absolute Anzahl an Testbenutzern oder was auch immer dein Ziel dann ist auf dieser Seite, richtig?
Richtig, genau. Und deswegen ist es ja auch so wichtig und so sinnvoll, die ganzen Funnel-Stufen miteinander zu verknüpfen, zu kombinieren, dass du sagst, ne, so wie du es gerade erklärt hast, jemand landet im Top-Funnel, ne, wo es so ein bisschen mehr um Awareness geht, um Traffic allgemein, und dann verknüpft man das Ganze und schreibt einen oder hat einen weiteren Beitrag, einen weiteren Ratgeber parat, der etwas näher an der Conversion dran ist, also eher Bottom-Funnel, ob das jetzt mit oder Bottom-Funnel ist, sei mal dahingestellt, er geht aber näher an letztendlich den fertigen Lead, den man dann bekommt oder den fertigen Kunden, den man dann hat. Und deswegen Und da hilft eben die Zieldefinition, weil wenn ich nur das Ziel habe, okay, ja, Traffic, ja, dann konzentriere ich mich auf ein paar Top-Funnel-Themen und wundere mich dann in einem halben Jahr, warum absolut keine Leads kommen. Wenn ich aber meine Ziele etwas granularer aufbaue und sage, ja, ich möchte natürlich auch Leads generieren und Umsatz machen, auch mit Ratgeberinhalten, ja, dann muss ich mir überlegen, okay, welche Art von Content ist wichtig und wie baue ich den Content auf, damit er dann eben für Leads sorgt. Das heißt, in dem oder ein anderes Beispiel, ne? Wir haben jetzt Projektmanagement. Was ist Projektmanagement? Dann habe ich einen weiteren Beitrag. Wie erstelle ich zum Beispiel einen Projektplan, was schon sehr, sehr deutlich näher an der Praxis ist. Es geht darum, einen Projektplan zu erstellen. Und in dem Beitrag, der ist so ein bisschen näher an der Conversion, weil da kann ich dann meine Lösung platzieren. Ob das jetzt Asana ist, Awork ist zum Beispiel ein ganz cooles Tool. Die machen auch sehr viel Content mittlerweile in dem Bereich. Und da ist zum Beispiel dann prädestiniert dafür, dass du in dem Beitrag dann, wenn es um wirklich eine Erstellung geht, um eines Projektplans, kannst du dann deine Software richtig cool showcasen mit Screenshots, mit einem Call to Action, also wirklich das Tool in Action zeigen. Ahrefs macht das auf seinem Blog ganz gut, in den ganzen SEO-Beiträgen und SEO-Ratgebern. Da sieht man immer direkt das Tool mit Screenshots verlinkt und ja, geshowcased, präsentiert, würde man auf Deutsch sagen. Das ist eben das Wichtige, dass du dir dann versuchst, durch diese Ziele einen Contentplan zu erstellen und dementsprechend dann auch dein Cluster aufzubauen, das so divers ist oder diversifiziert mit verschiedenen Zielen. Ne? Ich habe in dem Content, in dem Topic-Cluster, Projektmanagement beispielsweise, einen komplett Top-Funnel-Beitrag. Was ist Projektmanagement oder einfach nur Projektmanagement? Dann ein Content, ein Cluster in diesem Topic-Cluster, ein Content-Piece in dem Topic-Cluster, wo es um eine konkrete Erstellung eines Projektplans geht, also was deutlich praxisbezogener ist, wo ein bestimmter Pain-Point adressiert wird. Ne? Viele Teams fragen sich ja, wie stelle ich jetzt einen guten Projektplan? Und somit baust du dann noch mit 3, 4 weiteren Beiträgen deinen Content-Cluster, dein Topic-Cluster auf und hast da aber wiederum verschiedene Ziele, wo du dein Topic-Cluster praktisch abdeckst. Ne, also, oder du deckst mit deinem Topic-Cluster verschiedene Content-Ziele ab. Und das ist halt wirklich, wo ich sag, das machen die wenigsten und da hast du schon den meisten was voraus, wenn du das ganze Thema Content so angehst.
Ich glaube, damit haben wir ganz gut mal diesen Ratgeber und die verschiedenen Ratgeberteile abgearbeitet. Bevor wir zum E-Com übergehen, und da lass uns mal über Kategorie- und Produktseiten im Detail sprechen, weil die ja sehr relevant sind im E-Com. Du, lieber Zuhörer, stell dir mal vor, du bist ein Dienstleister und du arbeitest für eine Firma und du bist so gut und bringst so gute Erfolge, dass diese Firma sagt, okay, extern reicht uns nicht mehr, wir wollen das intern übernehmen. Wir bauen da eine ganze, wir nehmen Leute mit auf, wir stellen die ein, weil wir so überzeugt sind von diesen Erfolgen, die wir da hatten. Und genau das ist, was Yannick letztens hatte. Hier kommt ein kleiner Pitch, von dem man nichts weiß. Yannick hat da, wie üblich, sehr, sehr gute Arbeit für den Kunden gemacht und Und er hat dann irgendwann gesagt, ja geil, unsere Zusammenarbeit war so super und unsere Erfolge sind so gut, dass wir das jetzt leider in-house weiter übernehmen. Leider für Yannick, weil Yannick dadurch den Kunden verliert. Aber es spricht ja nichts höher für gute Arbeit, als dass der Kunde dann sagt, okay, wir geben da jetzt so viel Geld aus, dass wir ein eigenes Team dazu aufbauen. Und deshalb ist tatsächlich ein bisschen Kapazität frei geworden. Da hatten wir im Vorhinein drüber geredet. Das heißt, wenn du gerade sagst oder euer Team, euer Unternehmen gerade sagt, hey, wir sind jetzt in Q4, wir wollen dann Anfang nächsten Jahres richtig angreifen, wir planen unsere Budgets, meld dich doch einfach mal bei Yannick. Ich weiß, dass er auf seiner Kontaktseite jetzt auch so einen kleinen Button hat für ein kostenloses Gespräch, in dem man mit dir ein paar SEO-Potenziale ganz individuell mit deiner Seite oder eurer Seite anschaut. Und ich kann auch sagen, da ist kein KI-generierter Mist mit drin und keine allgemeinen Tipps, sondern es ist sehr individuell. Ist mir wichtig, weil ich so viel KI-SEO-Kram auf LinkedIn lese mittlerweile, da kriege ich einen Vogel. Ist ganz individuell von einem guten Menschen. Dementsprechend melde dich einfach mal auf stoplooking.de unter Kontakt, da findest du den Link. Und dann lass uns jetzt mal deine Expertise zeigen hier, wenn wir über E-Com reden. So, jetzt musst du aber auch
Yannick. Ja, maximal unangenehm gerade.
Ja, jetzt musst du auch raushauen.
Nee, vielen lieben Dank für die Worte. Der Pitch hat mich kalt getroffen, ja.
Das war das Ziel. Lass uns mal übergehen, wie gesagt, zum E-Com-Bereich und das da auch nochmal runterbrechen in der Zweiteilung Kategorieseiten und Produktseiten. Das sind ja so die zwei, sag ich mal, umsatztreibendsten Seiten, die man im E-Com hat. Genau. Und ähnlich wie wir es jetzt im Ratgeberbereich besprochen haben, haben wir da ja auch unterschiedliche Ziele zwischen Kategorie- und Produktseiten. Also nochmal zum Klarstellen, Kategorieseite ist eine Übersichtsseite, wo mehrere Produkte dargestellt sind oder auch Unterkategorien. Produktseite ist die Seite, auf der man dann am Ende in den Warenkorb klickt. Das heißt, Details zu dem Produkt findet, den Preis und dann die Möglichkeit zum direkten Kauf. Genau. Starten wir mal mit der Kategorieseite. Was würdest du da sagen, sind die wichtigsten KPIs und wie sollte man da den SEO-Traffic in Anführungszeichen steuern?
Ja, also die wichtigsten KPIs sind ganz klassisch die Klicks, ne, der organische Traffic, der auf die Kategorien kommt und dann im nächsten Schritt die Conversion Rates. Könnte auch Click-Through Rates sagen oder so, ne, dass man einfach trackt für sich, auch festlegt, wir wollen natürlich Klicks generieren, weil ohne Klicks, ne, landet niemand auf der Kategorie und kann dementsprechend auch gar nicht weiter zu den Produkten navigieren. Aber dann ist es so wichtig, dass man sich überlegt, welche Ziele haben wir denn noch? Ja klar, wir wollen natürlich, dass die Leute auf die Produktseiten kommen. Deswegen ist der reine Traffic im Endeffekt nur die halbe Miete, weil ich muss ja auch die Leute dann auf meine Produktseiten bekommen über diese Kategorien. Keine Ahnung, mir fällt jetzt spontan kein gutes Beispiel. Also, nennen wir jetzt mal Boxspringbetten, ne? Unser Thema schlechthin.
Ich wollte gerade sagen, dir fällt ein Beispiel ein. Was ist denn mit den Boxspringbetten passiert?
unser beliebtes Boxspringbettenbeispiel. Das begleitet uns ja seit über zwei Jahren. Und das ist, wie gesagt, jemand googelt nach Boxspringbetten, ne? Hat jetzt noch gar kein bestimmtes Bett im Kopf, gar keine Marke, gar keine Maße, sondern will jetzt einfach sich nochmal ein bisschen berieseln lassen von dem Sortiment. Ne? Dann sind die Klicks schön und gut, die guten Rankings gehören natürlich auch dazu. Und dann muss ich dafür sorgen, dass dementsprechend halt auch die Leute weiter konvertieren. Das heißt, ich muss mir dann Gedanken machen. Ist das Layout meiner Kategorieseite gut? Biete ich prinzipiell die richtigen Produkte an? Ich habe das vor einer Weile mal auf LinkedIn, habe ich dazu einen interessanten Post geschrieben, dass ich hatte das Thema letztes Jahr mit einem Kunden, wo wir festgestellt haben, die Kategorien sind richtig gut optimiert, on-page-mäßig, ne? Stimmiger Titel, gute Description, sehr guter Kategorie-Content, alles super. Wir hatten gute Rankings und irgendwann haben wir gemerkt, die Rankings werden immer schlechter. Der Traffic wird immer schlechter. Da habe ich mir Gedanken gemacht, woran kann das liegen? Und bin relativ schnell darauf gekommen, als ich mich auch mit dem Wettbewerb verglichen habe und so ein bisschen mal die SERPs angeschaut habe, dass einfach die Produktsortierung auf der Kategorieseite nicht wirklich gut war. Das waren teilweise Produkte, die da drin waren, die eigentlich nicht so ganz mit der Kategorie zu tun hatten. Keine Ahnung, beispielsweise du bietest einen Schmuck in einer bestimmten Farbe an, ne? Beispielsweise sind es jetzt die Eheringe in Gold, beispielsweise. So, jetzt hast du eine Kategorie mit den Eheringen in Gold, hast aber da auch irgendwie zweifarbige Eheringe platziert, weil eben einerseits hast du die Ringe in Gold, andererseits hast du sie aber mit Weißgold, das heißt also, der ist bicolor, hat zwei Farben. Und in der Kategorie ist es sehr, sehr gemischt. Das heißt, du siehst auf den ersten Blick nicht nur die Farbe Gold, ne, sondern du hast immer mal wieder so optische Störenfriede mit den zweifarbigen Ringen, wo eben halt auch die Legierung Gold mit drin ist, aber auch eben andere Edelmetalle, wie zum Beispiel Weißgold oder vielleicht auch Platin. Ne? Und das ist ein Problem, wenn der Wettbewerb nur Gold hat, dann wirst du langfristig werden die Rankings schlechter werden, weil die UX nicht wirklich gut ist. Das heißt, Leute werden unterbewusst sagen, irgendwas stört mich jetzt.
Ja, oder auch sogar, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass man das bewusst wahrnimmt. Man googelt nach goldenen Eheringen, dann kommt man auf eine Seite und sieht zwei goldene und zwei, sag ich mal, silbern aussehende Eheringe. Genau. Und da denkt man sich, ja, okay, nee, ich wollte nur goldene. Ach, bei dem anderen sind 7 goldene direkt sichtbar. Ja, dann gucke ich doch lieber da, da ist mehr Auswahl.
Richtig, genau. Mit einem anderen Kunden hatte ich das auch. Da ging es um Notizblöcke, ne? Dann waren da irgendwie noch so DIN A4-Heftchen drin, aber eben keine Notizblöcke, keine klassischen. Und da ist es einfach so, dass du dir dann Gedanken machen musst, okay, warum konvertieren die Leute von der Kategorie nicht auf die Produktseiten? Warum sind die Absprungsraten beispielsweise hoch? Und das liegt nicht nur am On-Page-SEO, sondern zum Beispiel auch an Elementen wie dem Layout. Ne? Ist das Layout nicht gut genug? Haben wir keine Filternavigation, wo man sich das Ganze noch ein bisschen filtern kann? Ist eben die Produktauswahl nicht wirklich ideal? Und da muss ich wirklich dann mir Gedanken machen, was kann ich entweder automatisiert tun über bestimmte Regeln im Shop-System oder aber auch händisch? Wie kann ich die Auswahl verbessern, damit eben genau das präsentiert wird, was derjenige eigentlich sucht? Ich suche jetzt zum Beispiel nach Gartenmöbeln. Oder nach Gartentischen, dann will ich aber nur Gartentische auf der Kategorie haben und eben keine Sitzbänke, die eventuell auch als Tische genutzt werden könnten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich dann die Ziele klar macht, die man da hat und dementsprechend auch die Maßnahmen auf diese Ziele wiederum münzt. Ne? Dass ich mir sage, okay, Klicks, ja, ist schön und gut, aber wir haben natürlich auch das Ziel, über diese Kategorien dann auch auf unsere Produktseiten weiterzuleiten und darüber den Umsatz zu machen. Und dann ist es wichtig, dass man sich dann auch klar macht, okay, womit können wir das Ziel beeinflussen? Eben zum Beispiel auch über diese Produktlistings.
Und im E-Com-Bereich muss man auch sagen, ist dieser, ich meine, ich würde Kategorieseiten schon mehr als Top-Funnel einstufen als Produktseiten natürlich. Ja, aber sie sind trotzdem schon deutlich relevanter als die Top-Funnel-Inhalte, über die wir in dem Ratgeberbereich sprechen. Weil so ein Kaufprozess ist natürlich ein anderer als ein Informationsprozess. Und wenn jemand ein Boxspringbett sucht und dann dich und deine Website nirgends findet, dann bist du schon fast raus. Weil die meisten Leute sich dann natürlich innerhalb dieser Kategorieseiten weiter informieren, weiter durchklicken, auf diesen Seiten, diesen 2, 3 Tabs, die sich wahrscheinlich aufgemacht haben, weiter in die Tiefe gehen und dann auch zu den Produkten kommen. Aber wenn du auf dieser Ebene schon gar nicht da bist, ist es schlecht. Das heißt, hier ist definitiv auch Traffic ein wichtiger Faktor, wenn auch nicht das wichtigste Ziel. Also genau. Ich würde auf jeden Fall sagen, bei Kategorieseiten sollte man am Ende immer trotzdem auf Umsatz messen. Das heißt, wie viele Leute sind danach zu einem Produkt gegangen und haben gekauft. Aber wir sollten auch aufpassen, dass wir einen gewissen Traffic kriegen, dass wir einen gewissen Anteil und einen wichtigen Anteil in unserer Branche ausmachen mit Kategorien, weil wir sonst auch langfristig in Google einfach verlieren werden, weil Google uns offensichtlich nicht als Autorität in dem Bereich sieht. Und da gehören die Kategorieseiten einfach dazu. Die sind ein wichtiger Faktor für Google, um einzustufen, wer ist wirklich eine Autorität. Und deswegen darf man da auch den Traffic nicht vernachlässigen, auch wenn er in meinen Augen nicht das erste Ziel sein sollte, aber man sollte ihn auf jeden Fall betrachten. Wichtiger ist am Ende, wie viel Umsatz ist rumgekommen, wie viele Leute sind auf die Produktseiten gekommen, und da müssen wir auch nochmal ein bisschen aufpassen beim Tracking, weil wir nicht direkt tracken dürfen, wie hoch ist der entstandene Umsatz gewesen von Leuten, die eingestiegen sind auf der Kategorieseite. Das Problem daran ist, dass wenn die Leute von der Kategorieseite auf die Produktseite gehen, das ist die Conversion, die du erreichen willst.
Genau.
Weil die Produktseite, wie gut die aufgebaut ist, bestimmt dann am Ende, wie hoch der Umsatz ist. Das heißt, du könntest ganz viele Leute auf die Produktseiten leiten, aber keinen Umsatz generieren, weil die Produktseite aus irgendeinem Grund scheiße ist. Und dann würdest du sagen, unsere Kategorieseite ist auch blöd. Das stimmt dann aber gar nicht. Das heißt, du musst explizit tracken, wie viele Leute gehen von der Kategorieseite auf die Produktseite. Und das ist vermutlich sogar KPI Nummer 1.
Ja.
Und dann sollte man natürlich noch betrachten, wie viel Umsatz entsteht daraus, klar. Aber für den Umsatz, der daraus entsteht, ist am Ende die Produktseite verantwortlich. Und genau. Die muss ordentlich sein, sonst wird kein Umsatz entstehen, egal wie gut die Kategorieseite ist, ne?
Richtig. Und deswegen ist ja auch wichtig, das wollte ich ja an der Stelle nochmal betonen, dass man diese KPIs nicht immer oder selten isoliert betrachtet, sondern miteinander kombiniert. eben gerade, wie du gesagt hast, ich tracke zum einen, wie viel Klicks sind oder wie viel Traffic kommt auf die Kategorieseite, aber ich muss das in Kombination mit der Click-Through-Rate oder mit der Conversion-Rate setzen, um zu analysieren, okay, keine Ahnung, 1000 Leute kommen jede Woche auf diese Kategorie. Davon springen aber 85% wieder ab und gehen eben nicht weiter auf eine andere Seite, wahrscheinlich dann die Produktseiten. Und dann muss ich mir Gedanken machen, woran könnte es liegen? Und eben dann habe ich mir die Ziele gesetzt. Ne? Wir wollen, dass die Kategorieseite natürlich gut rankt und Klicks bekommt, aber auch auf die Produktseiten weiterleitet den Traffic. Und dann muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich diese KPI positiv beeinflussen? Ne, wie ich vorhin gesagt hatte, es gibt ja verschiedene Elemente, nicht nur den Kategorie-Content, den Text-Content, den SEO-Content, sondern eben auch die anderen Elemente auf einer Kategorieseite. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben diese KPIs nicht immer isoliert voneinander betrachtet, sondern in Verbindung miteinander setzt, in Relation zueinander setzt und eben dann betrachten kann, Klicks bleiben stabil, aber die Absprungsraten nehmen zu, also bieten wir ja auf den Kategorieseiten nicht genau das, was die Leute suchen. Und das wiederum wirkt sich langfristig auf die Klicks aus, weil eben die Seite immer schlechter ranken wird und dementsprechend immer weniger Klicks abbekommen wird. Ne? Das ist so dieser Teufelskreis von User Signals, von User Nutzersignalen und UX auf eben dann auch die Rankings und die Klicks. Wissen wir ja seit Jahren, aber auch seit, glaube ein oder zwei Jahren eben durch die Google Trials vor Gericht, wo Google eben zugeben musste, dass die Nutzerdaten tracken und dementsprechend auch dann ins Ranking einfließen lassen. Genau, und deswegen wollte ich an der Stelle nochmal betonen, dass es so wichtig ist, dass man KPIs miteinander ja in Verbindung setzt und dementsprechend auch dann auswertet.
Ja, und das lässt sich dann ja auch, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem Tracking von Click-throughs von der Kategorieseite auf Produktseiten und nicht direkt mit dem Umsatz. Das lässt sich ja auch weiterführen, wenn wir zur Produktseite kommen, weil auch da am Ende das reine Tracking des Umsatzes nicht immer sehr aussagekräftig ist, weil ja auch nach der Produktseite noch weitere Sachen passieren. Wir haben noch eine Warenkorbseite, auf die man vielleicht kommt. Wir haben auf jeden Fall eine Checkout-Seite, auf die man noch kommt. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, auch hier sollte man sich nicht zu sehr verirren mit rein dem Tracking des Umsatzes, sondern wir sollten auch da nochmal differenzieren und die Click-Through-Rate wieder zum Warenkorb oder den Klick auf in den Warenkorb messen, weil danach können ja viele Sachen passieren. Wie gesagt, wir haben eine Warenkorbseite, auf die man vielleicht kommt, je nachdem wie der Shop ist, dann eine Checkout-Seite, vielleicht shoppt der Nutzer aber noch weiter und haut dann ab, weil er irgendwo anders eine schlechte Nutzererfahrung hatte und sagt dann, ja, dann kaufe ich doch nicht. Also nicht jeder, der was in den Warenkorb legt, kauft ja auch, ne?
Ja, genau.
Also auch hier ist es schwierig, nur den Umsatz zu tracken. Und wir müssen auch da die Click-Through-Rate tracken, auch da den Traffic tracken. Und ich denke, am Ende ist hier aber dann von den Zielen auf einer Produktseite, ist es eigentlich ähnlich wie auf der Kategorieseite, nämlich Click-Through, nur in dem Fall halt nicht zu einem weiteren Produkt, sondern in den Warenkorb. Aber auch hier können wir wieder, fällt mir ein, während ich rede, wir können auch hier natürlich noch weitere Ziele haben. Nicht nur in den Warenkorb, wir können auch dann einen Klick auf ein Upsell zum Beispiel noch als Ziel haben. Das heißt, wenn man auf in den Warenkorb geklickt hat, kommt eine Sidebar mit 2, 3 Ideen, was andere gekauft haben, kennt man auch von Amazon, Zalando und Ähnlichen. Oder für den Schuh noch die passende Schuhcreme dazu, keine Ahnung. Auch das kann ja ein Ziel dieser Produktseite sein, dass man sagt, okay, wir sind happy mit der Click-Through-Rate von Leute kommen auf die Seite zu klicken auf in den Warenkorb. Jetzt wollen wir noch weiter das Ziel verfolgen, mehr Upsells zu haben oder sowas. Das heißt, auch da müssen wir entsprechend tracken und auch bei unserer SEO-Strategie darüber nachdenken, weil es wichtig ist, wie kommen die Leute direkt auf diese Produktseite, wenn die über Google oder andere Suchmaschinen kommen und welche Erwartungshaltung haben sie? Und da sind wir mal wieder beim Search Intent und der ist da einfach wichtig, weil er beeinflusst, was der Nutzer auf der Produktseite erwartet und dadurch auch beeinflusst, wie er sich dort verhält, oder?
Genau. Also ich habe jetzt noch ein konkretes Beispiel dazu. Ist mir spontan eingefallen. Ich habe jetzt nochmal geguckt nebenher. Du hast, vielleicht kennt es der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin, Manuka-Honig. Ne? Das ist ein spezieller Honig aus Neuseeland, der bestimmte Inhaltsstoffe drin hat, die sehr, sehr cool sind. Und ich bin auch regelmäßiger Konsument von Manuka-Honig. Und da ist es ganz klassisch. Du hast einmal das Thema oder das Keyword Manuka-Honig. Da ranken eigentlich zu 90% Kategorieseiten organisch in den 10 Blue Links sozusagen. Du hast daneben aber immer wieder diese Produktgrids, diese Organic Product Grids auf Google, wo du dann auf einzelne Produkte klicken kannst. Und hier muss man gucken, ne, welches Ziel man für welche Art von Content hat, für die Kategorieseiten und für die Produktseiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz spezifisch nach Manuka-Honig 400 MGO, das ist so eine Kennzahl für den Manuka-Gehalt im Honig, wenn wir das googeln, dann kommen wir eigentlich zu einem Search-Intent, der nur auf Produktseiten abzielt. Und dann muss ich ganz klar sagen, das Ziel sollte sein, in die Product-Grids reinzukommen, also zu mit den Produktkacheln zu ranken über das Merchant Center. Das sind die Leute, die uns jetzt zuhören, die einen Online-Shop haben, werden das vermutlich schon gehört haben, weil man zum Beispiel auch seine SEA-Kampagnen damit aufsetzen kann oder aufsetzen sollte über das Google Merchant Center, ne, also so ein Shopping-Feed sozusagen zwischen Online-Shop und Google. Und da ist es halt, sollte ein Ziel sein, auf jeden Fall, wenn du so eine SERP-Landschaft hast, auf jeden Fall mit deiner Produktkachel zu ranken. Das heißt also, ins Product Grid reinzukommen. Und wenn ich dieses Ziel mir definiere, und das KPI muss dann halt auch natürlich sein, Klicks über dieses Merchant Center Listing, ne, kannst du dann auch mit der Google Search Console mittlerweile ganz gut tracken. Das ging vor einer Weile noch nicht. Geht mittlerweile in der Google Search Console kann man das tracken und dementsprechend auch überwachen. Und da ist eine KPI unbedingt das, ne, die Klicks über dieses Merchant Center Listing. Und dementsprechend auch natürlich in Kombination mit dem Umsatz, mit der Click-Through-Rate, also hinzufügen zum Warenkorb, kann man ja alles mit Analytics tracken, ganz easy, wenn man das richtig aufgesetzt hat. Und das ist halt ein konkretes Beispiel, wo man sieht, dass man schon ganz, ganz spezifische Ziele definieren sollte und dementsprechend die dann auch mit den richtigen KPIs verknüpft, weil es nicht nur einfach ausreicht, einfach organic Klicks über die Search Console zu tracken und dann einfach Ziel haben, okay, wir brauchen natürlich Klicks auf die Produktseite über die verschiedenen Keywords, sondern ich muss das Ganze konkretisieren und sagen, hey, wir brauchen Klicks über unser Merchant Center Listing, weil das kann jeder gerne mal währenddessen jetzt zum Zuhören nochmal kurz auf Pause drücken und dann mal googeln, Manuka Honig 400 MGO, und dann wirst du sehr, sehr stark und sehr, sehr prominent sehen, dass da sehr viele Produktkacheln in den SERPs angezeigt werden. Und wie gesagt, da muss man dann ganz spezifisch seine Ziele festlegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich die Ziele klar macht.
Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, einfach noch eine weitere Idee für ein weiteres Ziel, weil das hier auch sehr gut passt. Wenn man genau diese Suche eingibt, Manuka Honig 400 MGO, dann hat man auch tatsächlich direkt nach dem Produktfeed, ich meine, es wird bei jedem ein bisschen anders aussehen, bei mir ist direkt nach dem Produktfeed, sind die weiteren Fragen. Das heißt ja, tatsächlich, bevor es losgeht mit den 10 Blue Links, geht's los mit Fragen. Und da ist die erste Frage, was bedeutet dieses MGO 400 bei Manuka Honig? Das heißt, ein weiteres Ziel deiner Produktseite könnte dann sein, dass du sagst, wir wollen nicht nur hier das Produkt haben und für das Produkt und den Produktnamen ranken, sondern wir wollen auch diese Frage klären und aufklären, was das genau ist. Ob das dann mit der Produktseite genau der sinnvollste Weg ist oder mit einem Ratgeber oder einem Infobereich, muss man analysieren. Aber auch da haben wir ein weiteres Ziel und bei diesem Ziel haben wir wieder andere KPIs, die wir verfolgen, weil da ist der User-Intent dann noch nicht so nah am Kauf, sondern ist schon wieder informationell. Dementsprechend müssten wir, wenn wir darauf wieder optimieren wollen, darauf achten, dass wir da nicht den Umsatz tracken oder den direkten zum Warenkorb-Link oder Klick, sondern wo ist der Nutzer danach hingegangen, wo wollten wir ihn denn hinführen. Also das einfach nur als weiteres Beispiel, weil ich das hier direkt sehe. Wir können einfach sehr viele Ziele verfolgen mit sehr vielen verschiedenen Arten von Seiten. Wir haben Bottom-Funnel, wir haben Top-Funnel, wir haben Produktseiten, wir haben Kategorieseiten. Wir können mit einer Kategorieseite selbst verschiedene Ziele verfolgen, genau wie mit einer Produktseite auch. Und das müssen wir einfach für uns klar definieren. Und auch da, wie üblich, unser Ansatz wäre nicht, mach alles auf einmal, sondern nimm dir eine Art von Seite, nimm dir ein Ziel, das Sinn macht und optimiere auf dieses Ziel und guck, was passiert. Bevor du anfängst zu sagen, ich habe diese eine Art von Seite und will für diese sechs Ziele erreichen, dann machst du für alle sechs Ziele ein paar Parameter statt für eins alles ordentlich und dann wird wahrscheinlich am Ende nicht so viel klappen. Vielleicht hast du Glück, dann super, aber häufig funktioniert es besser, erstmal ein Ziel in Angriff zu nehmen, genau. Vor allen Dingen, weil man sich dann selber nicht so überfordert fühlt.
Ja, und es verhindert, dass man einfach wahllos jetzt 5 Maßnahmen gleichzeitig umsetzt und dann auch selber so den Überblick verliert. Scheiße, was muss ich jetzt eigentlich nochmal machen? Ne, woran sitze ich gerade? Ne, das kennt jeder von uns. Wenn man einfach zu viele Sachen im Kopf hat und versucht, zu viele Sachen gleichzeitig zu machen, dann drückt sich das letztendlich so aus, dass man gar nichts richtig macht.
Und ich weiß gar nicht, wovon du redest. Sowas kommt vor.
Ja, du kennst es nicht, gell?
Nein, gar nicht. Lähmung durch zu viele To-Dos habe ich noch nie gehabt. Ja, deswegen, wie immer, mach eine Sache, mach sie ordentlich, track die Ergebnisse ordentlich, mach ein sauberes Tracking und werte dann aus und vor allen Dingen werte auch die Daten sauber aus, weil wie gesagt, man kann sehr falsch tracken. Wenn du nur den Umsatz trackst bei Leuten, die auf einer Kategorieseite sind, weißt du nicht, woran es am Ende liegt. Das ist immer der Punkt. Du musst sehr detailliert tracken. Da kann es auch helfen, sich einfach mal Hilfe zu holen. Das kann in kleinen ChatGPT sein, indem man fragt, was wären da kluge Sachen, die ich tracken muss oder wie würdest du diese Daten interpretieren. Es kann so weit gehen, dass du dir jemanden holst, der sich einfach mit Datenanalyse sehr gut auskennt. Vielleicht kennst du dich selber aus, vielleicht liest du dich selber rein, aber man muss es eben ordentlich differenzieren und das ist nicht immer einfach. Wenn man das nicht gehört hat, was wir ja sagen, könnten viele Leute sich vielleicht denken, ja, Umsatztracking macht Sinn und da ist ja auch nichts Verwerfliches dran, dass man das denkt. Es ist halt, dass da einfach so viele Parameter sind, die noch zwischendurch passieren können, zwischen dem Weg von der Kategorieseite bis zum Checkout tatsächlich. Müssen wir noch irgendwas mit reinwerfen, was wir vergessen haben?
Fällt mir spontan nicht ein, nee.
Gut, mir auch nicht. Ist doch super, dann bleiben wir unter unserer Dreiviertelstunde, das ist ja immer eine gute Zeit. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wie üblich, nimm dir eine Sache, setz sie um, track sie, optimiere. Lass dich nicht überfordern, lass dich nicht von komischen KI-Generatoren beeinflussen, die auf LinkedIn unterwegs sind. Aus gegebenem Anlass muss ich das mal wieder sagen. Wenn irgendwo steht, dass du mit einem Klick einen Blogartikel kriegst, der auf ein Keyword optimiert ist, dann renn und entfolge der Person bitte. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören, abonniere natürlich unseren Podcast, wir haben weitere spannende Folgen vor uns und Yannick, du hast wie immer das letzte Wort.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fleißig abonnieren, bewerten, hilft uns immer weiter. Wenn ihr Fragen habt, schickt die gerne an info@search-effekt.de, Effekt wie immer mit C, oder aber ihr schreibt es uns persönlich über LinkedIn beispielsweise, also wir haben ja verschiedene Kanäle, wo man uns kontaktieren kann. Würden uns sehr freuen, wenn wir in Zukunft nochmal die eine oder andere Frage bekommen. Die werden wir auf jeden Fall dann im Podcast platzieren. Wir machen auf jeden Fall in Zukunft nochmal eine Folge mit Zuhörerfragen, werden die vermutlich erstmal sammeln und nicht direkt beantworten. Also bitte seht uns nach, wenn wir da jetzt nicht direkt gleich antworten. Aber keine Frage geht unter und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin.